Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Ganz neue Töne von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der war gestern in Berlin und hat etwas gesagt, was mich überrascht hat.
Viele Leute sagen, dass wir zu viel Macht über Redefreiheit haben, und ich stimme dem zu. Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Privatunternehmen so viele Entscheidungen über die Grenzen von politischer Rede und Hassrede treffen sollte wie wir.
Tja, das hat er wirklich gesagt. Ich habe gedacht, dass Facebook gerne so viel Macht wie möglich hat. Ob der Eindruck täuscht, fragen wir gleich einen Facebook-Kritiker und berichten außerdem darüber, was soziale Netzwerke in ihren Angeboten so alles durchlassen. Unter anderem nämlich Propaganda von Islamisten. Facebook-Chef Mark Zuckerberg findet also, dass sein Unternehmen zu viel Macht hat. Deswegen hat er gestern in Berlin mehr Regeln für sich und Konkurrenten gefordert.
Ideal wäre ein demokratischer Prozess, in dem Regierungen und Gesetze bestimmen würden, welche Verantwortung Internetdienste haben.
Zuckerberg hat gestern in Berlin Politiker und Medienmacher getroffen, darunter Justizministerin Katharina Barley, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Springer-Chef Matthias Döpfner. Überall seine Botschaft: Facebook hat zu viel Macht, bitte reguliert uns. Ich habe eben den Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, gefragt, ob das nicht eigentlich im Sinne der Verbraucher ist.
Wir freuen uns über jeden Saulus, der zum Paulus wird, und besser spät als nie, könnte man sagen. Trotzdem wirkt auf uns dieses Eingeständnis unglaubwürdig, weil Facebook noch vor jüngster Zeit vehement gegen die Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene polemisiert hat. Und wir auch nach wie vor finden, man könnte ja mit gutem Beispiel vorangehen und auf einen Teil des Datenhungers schlicht verzichten. Auch die Trennung zu WhatsApp wäre ja durchaus machbar innerhalb des Unternehmens. Also bisher sind das nur alles laue und warme Worte.
Warum macht Facebook das nicht?
Ich glaube, dass Facebook erstens feststellt, dass es tatsächlich ein erhebliches Imageproblem hat und letztendlich auch jetzt sich auf die gute Seite schlagen möchte. Denken Sie an den Cambridge Analytica-Skandal, die Frage nach der Wahlmanipulierung in den USA und anderswo und bis hin zu den wirklich furchtbaren und katastrophalen Ereignissen in Christchurch. Also ich glaube, das Problembewusstsein ist angekommen. Leider nutzt Facebook seine Vorschläge, um auch seine Marktmacht zu zementieren. Also wir sehen hier noch nicht wirklich eine Umkehr.
Inwiefern?
Denken Sie zum Beispiel an einen der vier Vorschläge, die auf den ersten Blick sehr gut klingt, unter dem Stichwort der Portabilität, sagt Facebook, das hätten Sie gerne. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich Daten von einem System zum anderen transportieren soll. Das kennen wir aus dem Telefonbereich. Sie können natürlich als Telekom-Kunde bei jemand anrufen, der Vodafone hat, oder nehmen Sie jedes andere Beispiel. Das wäre auch bei sozialen Netzwerken denkbar. Nur gerade für den Monopolisten ist das natürlich besonders angenehm, weil er davon ausgehen kann, dass immer mehr Daten zu ihm kommen. Besser wäre hier eine neutrale Schnittstelle, die nicht von irgendjemand dominiert wird.
Sie haben jetzt schon einen Vorschlag angesprochen. Zuckerberg fordert auch zum Beispiel gemeinsame Standards für alle Anbieter, um unzulässige Inhalte, Zitat, zu entfernen. Er meint dann wahrscheinlich Dinge wie Hasspostings, Desinformation und Propaganda. Wieso braucht Facebook für sowas Vorgaben?
Das ist uns auch ein Rätsel, weil es gibt dafür klare und gute Gesetze. Das Problem ist natürlich, dass sie teilweise sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie sich angucken, wie die Moralvorstellungen in den USA sind, dann sehen Sie, dass hiergegen gewisse körperliche Freizügigkeit schon jetzt sehr, sehr rigide vorgegangen wird, wo man als Europäer mit den Augen rollt. Dagegen ist dort bestimmte Formen von Gewalt und Aussprache, Verleumdung, Hassreden weniger stark reguliert als nach europäischen Vorstellungen. Ich würde sagen, es gibt trotzdem eine einfache Lösung, nämlich Facebook kann die nationalen Gesetze lesen und dementsprechend die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit dieses dann auf den jeweiligen Plattformen schlicht schnell gelöscht wird. Zeitungsverlage kriegen das ja auch in entsprechende Kontrollen. Es ist eine Frage des Aufwandes und ich kann bisher nicht erkennen, dass Facebook bereit ist, hier das nötige Geld in die Hand zu nehmen.
Facebook fordert ja auch weltweite Regeln, wo man sich fragt, wer soll die denn eigentlich festlegen? Ist das eine Art und Weise, um sozusagen einer Regulierung zu entgehen?
Auf jeden Fall, weil es bedeutet schlicht Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir wissen, dass allein die Datenschutzgrundverordnung, die Facebook jetzt ja inzwischen lobt, über 6 Jahre gebraucht hat. Die Vorstellung, dass wir auf UN-Ebene oder wo auch immer weltweite Regeln festlegen, ist schlicht illusionär. Es bedeutet eine Vertagung auf irgendwann einmal, aber bitte nicht heute oder morgen. Und darum geht es um andere Dinge. Es geht darum, wie können Facebook dazu beitragen, seine Steuern zu zahlen in den Ländern, damit es dann dort auch entsprechende Aufsichtsbehörden gibt. Wie können wir zivilgesellschaftliche Verbände mit Klagebefugnissen ausstatten? Der Verbraucherzentrale Bundesverband verklagt Facebook inzwischen zum 4. Mal. Mehrfach waren wir schon erfolgreich. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass sich Facebook an geltendes Recht und Gesetz hält. Da wären wir einen großen Schritt weiter.
Facebook lebt ja eigentlich von Daten. Wenn Zuckerberg jetzt die Datenschutzgrundverordnung lobt, kann man ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das vielleicht ein Alarmsignal ist, dass die Verordnung gar nicht wirkt, oder?
Richtig ist, dass die Datenschutzgrundverordnung ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sich jetzt erstmal überhaupt große Digitalunternehmen an Recht und Gesetz in Europa halten müssen. Das war vorher schlicht ein Trauerspiel, wo sie das teilweise geleugnet haben, dass es überhaupt solche Gesetze für sie gilt. Das ist ein Fortschritt. Richtig ist aber auch, dass leider die Datenschutzgrundverordnung bestimmte Löcher so groß wie ein Schweizer Käse hat. Das betrifft zum Beispiel die wissenschaftliche Verwendung von Daten. Facebook hat ein paar Mal argumentiert, dass sie eigentlich nur wissenschaftlich statistisch unterwegs seien. Oder aber Formulierungen zum Thema berechtigtes Interesse von Unternehmen, was dann meine Einwilligung womöglich aushebelt. Das heißt, ja, die Datenschutzgrundverordnung war ein Fortschritt. Sie müsste aber an einigen Stellen nachgebessert werden. Das hindert aber Facebook nicht, wenn sie wirklich glaubwürdig sein wollen, zu sagen, mit zum Beispiel der neuen E-Privacy-Regelung, die könnte über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen. Wir Facebook unterstützen stärkere Datenschutzregelungen in Europa. Das alles sagt Herr Zuckerberg leider nicht.
Die Bundesjustizministerin Katharina Barley hat Zuckerberg auch gestern getroffen und heute hat sie gesagt, Zitat, ein verbraucherfreundlicher Umgang mit Daten ist ein Standortvorteil. Das sollten wir in den Vordergrund stellen. Ist das denn auch Ihre Erfahrung als Verbraucherschützer?
Ich verstehe die Bundesverbraucherschutzministerin so, dass sie hier eine Wunschvorstellung geäußert hat. Für Facebook, aber auch für Google, für Amazon, Alibaba und andere können wir das so in der Form bisher nicht erkennen. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass europäische Unternehmen, die Cloud-Dienstleistungen, also große Serverkapazitäten anbieten, inzwischen damit werben, dass sie unter den Bedingungen der Datenschutzgrundverordnung ihre Dienste anbieten. Und es gibt immer mehr Behörden, Unternehmen, Verbände, die sagen, okay, wenn wir diese Dienstleistung nutzen, dann müssen die Server auch innerhalb der EU stehen. Das heißt, ich garantiere gegenüber Kunden, Verbrauchern, Wettbewerbern, meine Sicherheitsstandards sind sozusagen datenschutzgrundverordnungskompatibel. Also hier findet das tatsächlich schon statt. In sozialen Netzwerken, in diesen großen Plattformen können wir das bis heute nicht erkennen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Zuckerberg schauen, die letzten Tage, seinen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, seine Treffen gestern in Berlin, ist das nur eine PR-Offensive von Zuckerberg oder steckt da tatsächlich substanziell was dahinter aus Ihrer Sicht?
Für mich ist das zu 99,9 eine PR-Offensive von einem Unternehmen, was es nötig hat, was in den USA unter Druck ist, was in Australien, Neuseeland unter erheblichem Druck ist und was auch in Europa mit viel Misstrauen begegnet. Und es war selber schuld daran. Es hat sein Versprechen beim Aufkauf von WhatsApp schlicht gebrochen und sich nicht an das gehalten, was sie selber proklamiert haben. Es hat ein Geschäftsmodell, was bis heute eben nicht datenschutzfreundlich oder datenschutzsparsam ist an der Stelle. Darum ist das PR. Trotzdem, ich freue mich über jeden Satz, der sagt, die Datenschutzgrundverordnung ist notwendig, weil diesen Satz habe ich von Facebook jahrelang nicht gehört.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat mehr Regulierung für sein Unternehmen gefordert und andere auch. Eine Einschätzung von Klaus Müller, dem Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Ein Problem bei Facebook und den anderen sozialen Netzwerken ist Propaganda. Auch Islamisten sind da unterwegs und sie versuchen, Leute anzuwerben, vor allem muslimische Jugendliche, für ihre Ideologie und auch für den Kampf. Das Bundesfamilienministerium hat das im Blick und lässt einmal im Jahr untersuchen, was an der Front im Netz passiert. Dieses Jahr gibt es gute Nachrichten, berichtet Claudia van Laak.
Lob für Facebook, YouTube und Co. ist selten und umso bemerkenswerter. Das heutige Lob stammt von Jugendschutz.net. Die Organisation beobachtet im Auftrag der Politik unter anderem islamistische Propaganda im Netz, meldet zum Beispiel gewaltverherrlichende Videos bei den Betreibern und dringt darauf, diese zu löschen. Mit Erfolg, sagt Stefan Glaser, Leiter von Jugendschutz.net.
In ungefähr 82% der Fälle haben wir die Entfernung unzulässiger Inhalte erreicht. Das läuft, muss man sagen, bei den großen Diensten ganz gut. Wenn wir was melden, löschen die in der Regel zeitnah und wirklich fast zu 100%.
Jugendschutz.net hat in den letzten Jahren persönliche Kontakte zu den großen Plattformen aufgebaut. Diese zahlen sich jetzt aus. Weniger erfreulich der Messenger-Dienst Telegram. Diese Plattform sperrte nur 6 von 10 beanstandeten islamistischen Inhalten, zeigte sich wenig kooperativ. Auf Telegram wurden im letzten Jahr auch konkrete Anleitungen für den dschihadistischen Kampf in Deutschland verbreitet. Wie verübt man einen Sprengstoffanschlag? Wie baut man Bomben? Außerdem?
Da finden sich nach wie vor gewalt- und kriegsverherrlichende Inhalte. Das ist tatsächlich der Dienst, der als Ausweichplattform, wenn man so will, immer noch funktioniert. Auch da ist es so, dass die drastischen Gewaltdarstellungen zurückgegangen sind. Wir haben nicht mehr so viele Hinrichtungsvideos wie noch in den Jahren zuvor. Es findet sich aber dort immer noch eine ganze Menge an dschihadistischer Propaganda.
Instagram war bislang nicht im Fokus von Jugendschutz.net, wird aber zunehmend wichtig, auch für die Verbreitung islamistischer Propaganda. Dschihadisten nutzen hier unverfängliche Hashtags wie Der Bart steht mir, um damit ihre Ideologie zu verbreiten. Kritisch sehen die Jugendschützer den Explore-Feed bei Instagram. Sucht jemand nach bestimmten Schlagworten wie Islam, werden automatisiert Inhalte angezeigt, die auch extremistisch sein können. Stefan Glaser von Jugendschutz.net fordert generell:
Wir müssen auf jeden Fall aus unserer Sicht die Betreiber von Social Media in die Verantwortung nehmen. Die Betreiber sind diejenigen, die an der Schaltstelle sitzen. Die wissen, was auf ihren Diensten passiert. Wir brauchen hier vor allem geeignete Meldesysteme, die niedrigschwellig sind, gut zu erreichen sind, schnell auch zu Löschungen führen. Es müssen aber auch Hilfesysteme eingerichtet werden. Da muss eine Anlaufstelle da sein, die eine Schnittstelle bietet zu Hilfsorganisationen, zu Beratungseinrichtungen, die dann vor Ort tatsächlich auch Unterstützung anbieten.
Dies könnte Inhalt des neuen Jugendmedienschutzgesetzes sein, das in seiner bisherigen Form noch nicht im Social-Media-Zeitalter angekommen ist. Bundesjugendministerin Franziska Giffey, SPD, kündigte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf an,
der einen modernen Jugendmedienschutz gewährleistet und sowohl die präventive Arbeit berücksichtigt, als auch tatsächlich Rahmenbedingungen, die das, was Sie mit »Wir müssen die Social-Media-Anbieter in die Pflicht nehmen« auch geschildert haben, rechtlich untersetzt. Das ist unser Vorhaben für dieses Jahr.
Inhalte des Gesetzes: Online-Chats sollen sichere Voreinstellungen erhalten, Melde- und Hilfesysteme leichter zugänglich sein. Außerdem müssten die Alterskennzeichnungen verbessert werden, so Giffey.
Wie Islamisten in sozialen Netzwerken versuchen, Jugendliche anzuwerben, hat Claudia van Laak berichtet. In Venezuela dauert die Krise an. Der Strom fällt immer wieder aus. Die Regierung hat deswegen erneut die Arbeitszeiten verkürzt. Das oberste Gericht geht gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido vor. Die Regierung von Präsident Maduro hatte Guaido schon von allen öffentlichen Ämtern für 15 Jahre ausgeschlossen. Das nur einige Schlaglichter aus Venezuela. Wie viel die Menschen davon erfahren, ist fraglich, denn Journalisten können dort längst nicht mehr frei berichten. Seit Jahresanfang wurden schon mehr verhaftet als im ganzen letzten Jahr. Unser Korrespondent Burkhard Birke war in Venezuela und hat dort mit Journalistinnen gesprochen.
No decimos que somos periodistas.
Wir sagen nicht, dass wir Journalisten sind. Das ist riskant in Venezuela. Wenn du sagst, dass du Journalist bist, ist das ein Blankoscheck für Angriffe.
Die erst 27-jährige Ana Rodriguez weiß, wovon sie spricht. Eine ganze Nacht wurde die Reporterin des alternativen Internetfernsehkanals VPI festgehalten. Ihr Vergehen? Sie hatte mit ihrem Mann, einigen chilenischen Kollegen, das abends verwaiste Zentrum von Caracas gezeigt. Als die Chilenen in der Nähe des Präsidentenpalastes Miraflores versuchten, mit einer Gruppe Leute Kontakt aufzunehmen, wurden alle kurzerhand festgenommen.
Ich wurde 2-mal lange verhört. Wir mussten ihnen unsere Handys und die Informationen darauf geben. Den Chilenen ging es noch schlimmer. Zum Teil wurden sie 4-mal verhört, psychisch gefoltert, indem man ihnen mit Fotos ihrer Familien Angst gemacht hat. Es war total schrecklich. Erst um 8 Uhr morgens durften wir den Palast verlassen. Draußen erwarteten uns Kollegen seit den frühen Morgenstunden. Die Situation unseres Landes hat dazu geführt, dass wir als Journalisten stärker zusammenhalten.
Denn Journalisten leben gefährlich in Venezuela. Erst neulich wurde ein polnischer Kollege zusammengeschlagen, ein amerikanischer verhaftet und des Landes verwiesen. Die Situation hat sich gerade in den letzten Wochen mit der Dynamik für Oppositionsführer Juan Guaidó drastisch verschlechtert, berichtet Marien Gracia Cherinos, Direktorin am IPIS, dem Institut für Presse und Freiheit in Venezuela.
Im Januar und Februar dieses Jahres sind 24 Journalisten willkürlich verhaftet worden. Im Vergleich dazu hatten wir im gesamten vergangenen Jahr nur 21 Fälle.
Betroffen sind in erster Linie venezolanische Journalisten, aber auch Korrespondenten aus Frankreich, Kolumbien und Spanien sind im Foltergefängnis Helicoide festgehalten worden. Der Reporter Jorge Ramos und sein Team vom mexikanischen Fernsehsender Univision wurden sogar während eines offiziellen Interviews mit Präsident Maduro festgenommen, ihre Ausrüstung beraubt und später ausgewiesen. Seit Jahren steuert die Regierung die öffentliche Meinung über die Medien, direkt etwa über das staatliche Fernsehen WTV oder indem sie indirekt über Strohmänner Fernseh- und Radiostationen aufgekauft hat. Gleiches gilt für Zeitungen. Marien Gracia Cherinos vom Institut für Presse und Freiheit.
2013 waren es noch 90 Zeitungen in 21 Bundesstaaten. Ende 2018 waren es noch 30. Und die gleiche Entwicklung fand im Radio- und im Fernsehsektor statt.
Medien, die der Gleichschaltung entgehen wollen, verbreiten ihre Informationen übers Internet und die sozialen Netzwerke. So wie VPI-TV, der Sender, der alles live und unzensiert überträgt. Reporterin Ana Rodriguez.
Die alternativen Medien, die sich digital verbreiten, nutzen Plattformen wie YouTube und die sozialen Netzwerke. Da gibt es keine Zensur. Die Seiten können allerdings blockiert werden, wie es die Regierung, das Regime von Maduro, schon mit den Internetanbietern macht.
Je intensiver der Kampf um die Macht und damit um die Unterstützung der Bevölkerung tobt, desto radikaler sperrt die Regierung die entsprechenden Seiten. Ungeachtet der Blockaden spielen die sozialen Netzwerke weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Information und Mobilisierung der Menschen, zumal das Internet trotz Hyperinflation dank staatlicher Preisregulierung immer noch erschwinglich ist, wenn es denn überhaupt funktioniert.
Aus Venezuela berichtete Burkhard Birke.
Medias Res. Drei Fragen an
Silvia Werner, Kulturmanagerin und Theaterregisseurin aus Köln.
Was läuft gut in den Medien?
Es läuft gut, dass wir mittlerweile eine breite Debatte über Frauenrechte führen und eine höhere Sensibilität haben für die geschlechtsspezifischen Darstellungen, zum Beispiel in der Werbung oder auch generell kontroversere Debatten diesbezüglich auch auf politischer Ebene führen.
Was läuft schlecht in den Medien?
Schlecht in den Medien läuft, dass bestimmten Parteien meiner Meinung nach noch viel zu viel Raum gegeben wird.
Und bei Ihnen?
Ich wünschte, ich könnte ohne Social Media auskommen, aber leider ist das mittlerweile nicht mehr möglich. Es hat alles Vor- und Nachteile, aber manchmal und momentan hat es fast eher mehr Nachteile.
In Deutschland wird gerade darüber diskutiert, wie viel Geld ARD, ZDF und das Deutschlandradio künftig bekommen und vor allem auf welchem Weg. Die Finanzierung ist zwar staatlich organisiert, aber das Geld ziehen die Anstalten selbst ein. In Skandinavien ist das anders. Die Länder dort haben ihr System nach und nach umgestellt. Zuletzt hat das vorige Woche Norwegen beschlossen. Da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk ab 2020 über Steuern finanziert. Frage an unseren Skandinavien-Korrespondenten Carsten Schmiester. Wie soll das System in Norwegen dann aussehen?
Es ist im Prinzip eine Umschaltung von einer Art Geräteabgabe hin zu einer wirklichen Steuer für alle. Bislang ist die Rechtssituation so, dass jeder Norweger, der ein Fernsehgerät hat, eine Lizenz kaufen muss. Die kostet jährlich umgerechnet etwa 300 Euro. Nach dem neuen Modell wird dann logischerweise jeder Norweger und jede Norwegerin zur Zahlung herangezogen. Das geht nach Einkommen. Mindestens 20 Euro, der Höchstsatz 170 Euro. Unterm Strich kommt immer noch eine ganze Menge Geld dabei raus. Es heißt zum einen mehr Gerechtigkeit, es heißt zum anderen, wir reagieren auf die Tatsache, dass immer mehr verschiedene Empfangswege genutzt werden. Und um vielleicht den staatlichen Sender oder den öffentlichen Sender NRK zu stützen, zu locken, hat man erklärt, dass die Zahlungsdauer und vor allem die Zahlungshöhe längerfristig festgelegt werden soll, nämlich künftig für 4 statt bisher für 1 Jahr.
An der Finanzierung über Steuern gibt es aber Kritik. Welche denn?
Naja, das ist die Kritik, die wir, glaube ich, auch in der Debatte in Deutschland kennen, das heißt immer wieder, was ist denn da mit der Unabhängigkeit vom Staat? Der Staat sind wir alle, das sind die Parteien, die uns vertreten, das sind die Regierungen. Natürlich ist die Idee des öffentlich- oder öffentlich-rechtlichen Senders und Journalismus die, dass wir eben unabhängig sind, dass kein Politiker sagen kann, was zu geschehen hat. Wenn man aber über das Geld verfügt und in Steuern fragen, ist das sehr viel direkter, als wenn es über eine Gebühr läuft, dann ist die Macht größer. Nun sagen die Politiker gerade auch in Norwegen, nein, das machen wir nicht. Es sagen auch die Senderchefs, das glauben wir. Aber unabhängige Fachleute weisen schon darauf hin, dass natürlich die Hoheit immer bei den Parlamenten liegt, die sich im Zweifel nichts vorschreiben lassen.
Norwegen ist das letzte Land in Skandinavien, das seinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk demnächst dann aus Steuern finanziert. Schweden macht das seit dem 1. Januar, Dänemark seit vorigem Jahr, Finnland hat die längsten Erfahrungen seit 2013. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um da mal zu schauen, was für Auswirkungen das haben kann. Dort hat es ja schon einen Versuch des Ministerpräsidenten gegeben, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen.
Das hat Schlagzeilen gemacht. Das war vor 2 Jahren, das sogenannte Sipilä-Gate. Juha Sipilä war ja bis zu seinem Rücktritt vor kurzem Ministerpräsident. Der hat Mails geschrieben an Reporter des öffentlichen Senders Yle. Da ging es um eine Mine, die in Geldnot war. Die Regierung unter Sipilä hat dort viele Millionen reingesteckt. 200 Millionen Euro wird berichtet und die Mine hat kurz darauf einen sehr umfangreichen Vertrag. Da ging es wohl um 500.000 Euro. An eine Firma gegeben, die wiederum von Verwandten Sipilis betrieben wird. Das Ganze wollte Sipilä nicht in der Berichterstattung haben. Er hat es am Ende nicht geschafft. Das ist rausgekommen, auch sein Versuch, die Berichterstattung dort zumindest zu manipulieren. Der Sender hat gesagt, wir haben uns da nicht gebeugt. Und Sipilis Ansehen war eigentlich eher beschädigt am Ende als das des Senders.
Dass Politiker versuchen, Einfluss zu nehmen, ist ja das eine, aber die Sender könnten sich ja auch wehren. Haben Sie in dem Fall in Finnland das auch einfach öffentlich gemacht? Ist das nicht eine gute Verteidigung?
Das war eine gute Verteidigung und da greift dann, glaube ich, auch ganz gut die Solidarität der Journalisten. Denn es war nicht nur der Sender Yle selbst, der berichtet hat, sondern natürlich auch andere Medien in dem Land, weil man schon ganz klar sagt, dass da eine rote Linie überschritten wird, die eben nicht nur die Mitarbeiter dieser Sender angeht.
Das staatsferne Beitragssystem in Deutschland und Österreich zum Beispiel gründet ja auch auf historischen Erfahrungen, damit Regierungen die Sender nicht einfach für Propaganda nutzen können und sie schnell gleichschalten können, wie die Nazis das gemacht haben. Solche Befürchtungen hat man in Skandinavien nicht.
Man hat sie schon, aber unterschiedlich in den Ländern. Norwegen ist jetzt einfach zu frisch hier. In Schweden, wo ich sitze, ist die Befürchtung nicht so groß. Die Reform, die jetzt seit Januar greift, ist von allen Parteien, von allen 8 Parteien, von ganz links bis ganz rechts beschlossen worden. Das geht nur, wenn man sicher sein kann und wenn auch die Menschen überzeugt sind, dass dort die Gefahr einer direkten Einflussnahme nicht so groß ist. Dänemark ist ein Sonderfall, glaube ich. Da regiert die dänische Volkspartei, die rechtspopulistische Partei sozusagen aus dem Hintergrund. Sie sitzt nicht in der Regierung, aber ohne sie geht in der Regierung gar nichts. Und die haben auch durchgesetzt, dass eben nicht nur auch in Dänemark die Abschaffung der Rundfunkgebühr beschlossen wurde, Umstellung auf eine steuerähnliche Finanzierung, sondern die haben zugleich auch ein Sparprogramm, ein erster Schritt durchgesetzt. 20% weniger für den staatlichen Sender Danmarks Radio innerhalb von 5 Jahren. Da sind schon mal 400 Stellen weggefallen. Es gab dann eine große Reform der Programmrichtlinien, wo mehr dänische und christliche Kultur gefordert wurde. Also da ist schon ganz klar, wo es langlaufen kann.
In Skandinavien werden demnächst alle öffentlich-rechtlichen Sender über Steuern finanziert, in Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Dazu unser Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmiester.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hier ist Bernhard Hamp, Wirtschaftsredakteur bei der Schwäbischen Post in Aalen. Und unsere Schlagzeile ist morgen leider eine traurige, die lautet nämlich: kein Insolvenzgeld für Lindenfarb-Mitarbeiter. Lindenfarb ist ein Traditionsbetrieb in der Textilveredelung, der seit vielen Jahrzehnten besteht und der musste nun Insolvenz anmelden. Das heißt, es wird jetzt viele Entlassungen geben. Ob der Betrieb überhaupt noch mit weniger Menschen weitergeführt werden kann, steht in den Sternen. Die Ungewissheit ist jetzt groß und natürlich auch die Wut und die Trauer.
Was wäre, wenn, überlegt sich der Protagonist im Roman Löwenchor vom Ungarn György Drogoman. Gleich im Büchermarkt ab 16.10 Uhr erfahren Sie mehr darüber. Um 16 Uhr die Nachrichten. Medias Res können Sie im Netz nochmal nachhören und lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.